Ich habe vorhin gehört, wir brauchen unbedingt Lösungen und Lösungsansätze für das Geldproblem. Und ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten damit und ich will begründen, warum. Wenn wir anfangen mit der Lösung und wir wissen noch nicht, wo wir im Moment stehen, dann könnte es nach hinten losgehen. Und eine Lösung, die einfach nur präsentiert wird von irgendwelchen Geldreformern, irgendwelche Leute, die sich irgendwelche Sachen behaupten, sich auf Bühnen stellen und komische Sachen anhaben, ja, und dann sagen, das und das ist die Lösung für die Geldordnung und das müssen wir implementieren, dann können wir im Prinzip die Banker und Politiker, die jetzt im Moment die Lösung haben für unsere Probleme, eigentlich dran lassen. Denn dann übernimmt der Einzelne wieder keine Verantwortung und ja, gibt die, genau die ab, die Verantwortung an dann eben Geldreformer. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir brauchen natürlich Lösungsansätze. Wir müssen das diskutieren. Wir brauchen Perspektiven. Aber müssen wir nicht vorher ein tiefes, so tief wie möglich, so umfassend wie mögliches Verständnis für unser Wirtschaftssystem haben? Ich habe die letzten 3 Jahre habe ich einen Haufen Positionen bezüglich Geld eingenommen. Zuerst habe ich gedacht, beziehungsweise zuerst habe ich gar nichts gedacht. Ich hatte null Geldbild. Ja? Ich habe gedacht, Banken verleihen Geld und so weiter und so fort. Und dann Stück für Stück, wie bei so einer Zwiebelschale, kommt man, ja, man kommt Schritt für Schritt weiter. Man nimmt immer andere Positionen ein. Ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja? Bank. Nee. Immer wieder, egal welche Position ich eingenommen habe über die letzten 3 Jahre, ich muss immer wieder feststellen, falsch, unvollständig, nee. So ähnlich wie Michael Rost es auch gesagt hat. Immer wieder kommt einer, bumm, nee, so geht's doch nicht. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Position, die ich jetzt einnehmen könnte, gerade richtig ist? Das, wovon ich jetzt gerade überzeugt bin, ah, so funktioniert es mit dem Geld. Es ist der infinite Regress. Wir müssen immer wieder weiterfragen, wo kommt eigentlich dieses A her, woraus wir B folgern wollen? Ja, A ist, folgt aus Z. A und Z. Ja, Z, Y. Und Y? Ja, Y ist Dogma. Da sind wir uns ganz sicher. Gibt es einen Haufen Glaubenssysteme, da gibt es einen Haufen Ys. Ja? Und diese Ys, wenn man Fragen stellt nach diesen Ys, dann ist man ratzfatz Verschwörungstheoretiker, Spinner, Antisemit, bekommt einen Haufen Labels. Warum? Weil dieses Y, woraus ich das Z folgern kann, das A folgern kann, das B folgern kann und einen Haufen andere Sachen, weil dieses Y die Basis für das Weltbild des Einzelnen ist. Und würde die Frage gestellt werden bezüglich dem Y, das heißt, es gibt eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Y vielleicht gar nicht richtig ist, dass man da noch eine andere Begründung finden muss dafür, dass es doch gar kein Dogma ist, schwierig. Da stürzen ganze Gebäude ein dann plötzlich, potenziell. Und um das zu verhindern, um die Frage zu verhindern, um die Frage nicht zulassen zu müssen, verschwindet man in Schubladen. Wie kommen wir da raus? Ja, es gibt eine Möglichkeit. Man läuft einmal im Kreis, Y, X, und dann bist du irgendwann durch und hast einen Zirkelschluss, ja, eine tautologische Begründung und ja, du hast gar nichts ausgesagt. Das ist die dritte Möglichkeit im Münchhausen-Trilemma. Ich habe von Epistemologie noch viel weniger Ahnung als von Geld. Und deshalb bleibe ich jetzt mal bei Geld und Wirtschaft. Und möchte anfangen mit einem Zitat von Peter Buffinger. Peter Buffinger ist einer der 5 Wirtschaftsweisen. Das sind also die, die uns erklären, wie das so läuft mit der Wirtschaft. Und er hat am 16. Mai 2009, also diesen Jahres, hat er der FAZ ein Interview gegeben. Da fragt die FAZ, Herr Buffinger, fehlt den Ökonomen für diese Krise das theoretische Modell? Sagt Herr Buffinger, wir haben sehr ausdifferenzierte makroökonomische Modelle. Sie haben nur einen Nachteil. Es gibt keinen Finanzsektor. Mehr weiter? Da kommt mehr. sagt er, das finde ich bemerkenswert. Insbesondere bei der EZB. Selbst die Europäische Zentralbank, auch deren sehr kompliziertes Modell, kennt keinen Finanzsektor. Man nimmt an, jeder Teilnehmer, jeder Mensch hat alle Informationen, die er braucht. Es gibt keine Unsicherheit. Dann ist Geld irrelevant und den Finanzsektor kann man wegignorieren, weil er perfekt rational arbeitet. Das ist die Basis aller ökonomischen Theorie, aller Volkswirtschaftslehre, aller Makroökonomie, aller makroökonomischen Modelle, der EZB, dem IFO-Institut, egal welches der schlauen Institute man nennt. Alle haben diese Basis, dass es keinen Finanzsektor gibt. Und die Frage ist, warum gibt es eigentlich diesen Finanzsektor nicht? Oder was bedeutet, es gibt keinen Finanzsektor? Ja? Aber es kommt noch mehr. Die FAZ, also der Finanzmarkt würde perfekt rational arbeiten. Die FAZ, das tut er aber in Wirklichkeit nicht. Und Bofinger, nein, natürlich nicht, das haben wir gesehen. Die FAZ, das klingt, als hätten die Ökonomen die Realität aus dem Auge verloren. Wie viel haben sie noch mit der Wirklichkeit zu tun? Noch einiges, sagt Herr Bofinger. Ich rufe auch mal bei einem großen Autozulieferer an und frage, wie sieht es aus bei euch? Dann bekommt man schneller mit, was sich tut. Das Problem ist ja, dass wir bei den Prognosen immer im Rückspiegel fahren. Jetzt weiß ich nicht, ob es an mir liegt, aber ich finde, das ist Realsatire. Und ganz schlechte noch dazu. Ich möchte an einem kurzen Modell zeigen oder versuchen, den Kern dieser Volkswirtschaftslehre darzustellen, warum es da keinen Finanzsektor gibt. Ja? Man stellt sich vor, das ist unsere Idee, dass alles Wirtschaften würde auf dem Tausch basieren. Wir, jeder Einzelne und vor allem auch die Unternehmen, seien irgendwelche Teilelager und sie würden die Teile untereinander austauschen, sodass dann irgendwelche besseren Kombinationen aus den Teilen herauskommen. Ja? Und da es schwierig ist, eine halbe Kuh gegen ein Auto zu tauschen, muss man diesen Tausch, den man angeblich überall in der Geschichte festgestellt habe oder vermutet, also man versucht eine universale Erklärung, die immer gilt für unsere Wirtschaft. Wir wären homines economici. Wir wären alle rationale Nutzenoptimierer, die im vorteilssuchenden Tausch versuchen sich besser zu stellen, suchen diesen Vorteil im Tausch. Und da der Tausch, der einzelne Tausch, dieses 5 Tonnen Reis gegen ein Auto tauschen, schwierig ist, braucht man, um diese Transaktionskosten zu verringern, braucht man ein allgemeines Tauschmittel. Das Bild ist also, wir kämen einmal die Woche, kämen wir auf den Markt mit unseren Waren und Dienstleistungen. Und würden die tauschen und würden, weil wir feststellen, dass die Transaktionskosten so hoch sind, würden wir ein allgemeines Tauschmittel festlegen. Also heute Salz, nächste Woche Gold, übernächste Woche Nägel, dann nehmen wir irgendwann die bunten Zettel von der EZB und so weiter und so fort. Wir brauchen ja das allgemeine Tauschmittel, um die Transaktionskosten zu verringern. Ich glaube, diese Annahme, dass es ein allgemeines Tauschmittel wäre, ist so falsch, wie sie falscher nicht sein kann. Wie gesagt, das ist mein aktueller Stand des Irrtums. Warum ist es falsch? Warum ist es kein allgemeines Tauschmittel? Sag mal, ja, also derjenige akzeptiert dann Salz im Austausch, weil er davon ausgeht, dass er bei dem Nächsten auch wieder Salz eintauschen kann. Obwohl er selber kein Salz braucht eigentlich, wird er also das Salz nehmen, ja, im Tausch, weil er ja beim Nächsten das tauschen kann. Erkennt jemand die perfekt tautologische Erklärung, die vollkommen wirkungslos ist, vollkommen bedeutungslos, vollkommen leer ist? Warum benutzen wir diese bunten Zettel von der EZB? Weil es ein allgemeines Tauschmittel ist? Wir akzeptieren es, weil es der Nächste auch akzeptiert? Ich sage nein. Wir akzeptieren es, weil es ein Schuldendeckungsmittel ist. Schulden, die uns oktroyiert werden können. Und von wem können die oktroyiert werden? Vom Machtmonopolisten, vom Staat. Das heißt ja, aber wir sind doch der Staat. Weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Machtmonopolist gesagt, derjenige, der eine Geldschuld mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel erfüllen möchte, der wird die mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel erfüllen. Und du als Gläubiger hast sie zu akzeptieren. Und als Schuldner, etwa als Steuerschuldner, musst du auch das gesetzliche Zahlungsmittel verwenden. Du kannst natürlich auch noch andere Zahlungsmittel verwenden, wenn der Staat das akzeptiert. Ja? Wenn wir mal in unsere Realität schauen. Die Basis also des Geldes, auch die Deckung, wenn man so will, ist die pure, rohe Gewalt. Die Vollstreckung, der man versucht auszuweichen im Wirtschaftsprozess, indem man sich möglichst viel von diesem Zeug aneignet. Denn es ist einfach so, wenn ich als Eigentümer von Grund und Boden die Grundschuld, die in Geld zu erfüllen ist, nicht erfüllen kann, dann habe ich die längste Zeit Grund und Boden gehabt. Es ist also kein allgemeines Tauschmittel, was ich akzeptiere, weil es der Nächste auch akzeptiert. Nee, ich brauche dieses Zeug, weil ich damit Schulden erfüllen kann. Die Schulden sind die Basis unseres Wirtschaftens. Und ich will an einem anderen Modell, was ähnlich metaphorisch ist wie das mit dem Auktionator, ja, aber ich will versuchen, da wenigstens die Idee oder anzudeuten, wo dann ein Finanzsektor sein könnte. Stellen wir uns das Monopoly-Spiel vor. Ich schließe da an Michael Moss an. Stellen wir uns das Monopoly-Spiel vor und wir würden die Regeln ein bisschen anpassen an unsere Gegebenheiten. Wir würden also nach der Währungsreform, beim Spielstart, würden wir, Barnes bemerkt, ja, super. Würden wir also nicht die Leute mit Geld ausstatten, sondern wir würden sagen, naja, wir verteilen das Eigentum, ja, verteilen wir gleich, einfach um gleiche Startbedingungen zu schaffen. Gut, bei unserem Spielbeginn, bei der Währungsreform, hat man jedem 40 D-Mark ausgeteilt und dann hieß es, sind die gleichen Startbedingungen für alle. Fast. Ja. Also wir sind im Monopoly-Spiel und wir verteilen die Eigentumstitel auf alle und geben, okay, so ein kleines Kopfgeld jedem, ja, dass man anfangen kann zu wirtschaften. Und das Wirtschaften besteht nun aus dem, ich möchte ein Hotel bauen auf meiner Straße. Ich möchte potenziell mehr Profit machen können mit meiner Straße, mit meinem Eigentum. Und warum muss ich das machen? Naja, weil wenn ich kurzzeitig Besitzer einer anderen Straße werde, dann muss ich Miete zahlen. Denn der Eigentümer erhält die Miete von mir. Besitz und Eigentum sind also voneinander zu trennen. Juristen wissen das, dass es da einen Unterschied gibt, aber das hat man vergessen, den Ökonomen zu sagen. Die kennen diesen Unterschied nicht. Bei Monopoly sieht man das eindeutig. Wenn ich Besitzer bin von der Schlossallee, ja, also ich sitze drauf mit meiner Spielfigur und der Eigentümer sagt, Moment, 1000. 1000 was? Ja, Schuldendeckungsmittel. Habe ich nicht. Problem. Dann verliere ich mein Eigentum. Muss ich mein Eigentum verkaufen, meine Straße verkaufen, muss an dieses Schuldendeckungsmittel kommen. Und jetzt versuche ich dieser Gefahr auszuweichen, indem ich sage, okay, dann fange ich an zu wirtschaften. Ich belaste mein Eigentum oder ich verpfände mein Eigentum im Kredit an eine Bank. Ich drehe also die Karte um. Ja, dann steht hinten drauf Hypothek und so weiter. Da ist ein Fehler im ursprünglichen Monopoly. Da heißt dann kann man keine Mieteinnahmen mehr generieren. Aber das ist genau falsch. In der Realität ist so, ich verpfände Eigentum. Ich darf aber mit der Besitzseite kann ich noch wirtschaften. Die Besitzseite, da darf noch jemand drauffahren und dann bekomme ich Profit. Ja, dann bekomme ich von diesem Schuldendeckungsmittel, was ich versuche, mir anzueignen. Ja. Wichtig an der Stelle ist, egal wie wir nun die Spielregeln gestalten, wir versuchen es anzupassen an unsere Realität, aber wichtig ist, dass die Spielregeln, wenn wir uns mal darauf geeinigt haben, eingehalten werden. Wir brauchen also, in dem Fall, wir sitzen dann zu viert meinetwegen am Monopolytisch, wir brauchen einen Konsens und im Zweifel auch eine Durchsetzung, dass die Spielregeln eingehalten werden. Es geht also nicht, dass wenn ich auf der Schlossallee von Michael sitze und dann sage, warte mal kurz, und nehme mir die Karte und sagt, ja, jetzt bin ich mal kurz Eigentümer, weil ich kann da nicht die, also das funktioniert nicht. Dann sagen die anderen, ja, Moment, das ist gegen die Regeln, so geht es nicht. Und setzen durch, dass die Karte bei Michael bleiben muss und ich muss zahlen. Also diese formalisierten Beziehungen, wenn du auf meine Straße, du Besitzer von meiner Straße kurzzeitig, ich Eigentümer, dann du mir das und das, bis dann und dann, sonst Vollstreckung in dein Eigentum. Die brauchen einen Machtmonopolisten, die brauchen die Vollstreckung, die brauchen die Gewalt, die Durchsetzung, sonst funktioniert es nicht. Ich habe jetzt so ein bisschen, sozusagen bin ich über die Bank hinweggegangen. Und das Problem ist, ich habe die Zeit dafür nicht, hier groß auf die Bank einzugehen, wie das funktioniert. Wir nehmen das einfach jetzt mal so an, dass die Bank tatsächlich das Eigentum nimmt, ja, und dann Geld verleiht, und natürlich schafft im Kreditkontrakt für die Hereinnahme dieses Eigentums, mit dem ich dann mein Haus bauen kann oder mein Hotel oder meine Häuser, ja, und dann potenziell mehr Profit machen kann. Und damit habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mein Eigentum an dieser Straße habe ich im Wert erhöht, im Wert verbessert. Ja? Und die Frage an all diesen, nach all diesen Regeländerungen, dem Versuch, das an unsere Realität anzupassen, ist eigentlich die einzig entscheidende Frage, würde das Spiel auch enden, so wie das andere? Dass also einer am Schluss alles hat oder die anderen sagen, ja gut, also irgendwie, nö, wir kommen auf keinen grünen Zweig mehr, wir haben vielleicht noch ein bisschen Geld, aber wir haben leider keine Eigentum mehr, ja, egal wohin, kommen überall, sind wir nur noch Besitzer, zahlen Miete, Pacht und so weiter an die Eigentümer. Und wenn der Eigentümer genug Eigentum hat, er also netto Gläubiger sein kann, dann kann er sich nur nicht mal verspekulieren. Denn er kann sich nur verspekulieren, wenn er verschuldet ist. Dann kann er sein Eigentum verlieren. Wenn er netto Gläubiger ist, kann nur noch sein Eigentum im Wert verfallen. Und er wird alles dafür tun, sein Eigentum im Wert zu erhalten. Da kommen wir später noch drauf. Meine These ist, in diesem Modell, angepasst an unsere Wirtschaftsrealität, würde dieser Monopoly-Effekt, diese Akkumulation von Eigentumstiteln in wenigen Händen, würde sich genauso fortsetzen wie im ursprünglichen Monopoly. Und die Frage ist, warum ist das so? Was ist eigentlich da, wie verteilt sich das da um? Der Punkt ist, Unternehmer sind Spekulanten. Auch die sogenannten realwirtschaftlichen Unternehmer sind Spekulanten. Die Spekulanten an der Wall Street, die mit gar nichts, so scheint, spekulieren, machen im Prinzip genau dasselbe. Die verpfänden auch Eigentum, heißt dann Effekten Lombardkredit, dass keiner versteht, was da passiert. Ja? Und nur der Prozess ist schneller. Der Unternehmer, der realwirtschaftliche Unternehmer, wettet heute 1.000, investiert 1.000 und er wettet darauf, dass er nächstes Jahr 2.000 haben wird. Sonst würde die Wette nicht eingehen. Und bei denjenigen, bei denen die Wetten eher aufgehen, die sind erfolgreicher als die, die Pech hatten, die zwar Wetten eingegangen sind, das Kärtchen umgedreht haben, aber leider dem anderen auf die Straße gekommen sind mit dem Hotel und dann, naja, die Wette halt verloren haben. Und Wette verlieren heißt Eigentum verlieren. Und dem versucht man auszuweichen. Deshalb versucht man so viel Eigentum wie nur irgend möglich anzusammeln. Und Eigentum ist per Definition knapp in der Eigentumsökonomie. Ich kann nicht einfach Leuten, ja, gut, es gibt Eigentümergemeinschaften, aber auch da habe ich nur einen Kuchen. Ich kann nicht den Kuchen mehrmals verteilen. Ich kann ihn zwar aufschneiden in Stückchen und so weiter, aber der Kuchen ist nur einmal da, das Eigentum ist nur einmal da. Und diese Knappheit, die wir uns durch dieses Eigentum einkaufen, produziert eine Dynamik, die ich noch nicht mal als gut, schlecht oder wie auch immer bewerten will, sondern ich will sie zunächst einmal einfach nur verstehen, wo das eigentlich herkommt. Dieser Schuldendruck, beziehungsweise Innovationsdruck. Denn der Unternehmer, der muss sein Eigentum im Wert verteidigen. Springen wir mal in unsere Wirtschaftsrealität. Wenn jemand ein Telegrafenunternehmen hat und er findet einer das Telefon, dann habe ich genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich verhindere, dass der das Telefon baut und ich verkaufe weiter meine Telegrafen. Oder ich investiere auch in die Telefontechnik und schaff's dann. Bin also auch bei den Telefonen erfolgreich. Bei den Telegrafen bin ich der Monopolist vielleicht sogar gewesen. Ja? Und plötzlich findet einer das Telefon. Irgend so ein kleiner Spinner, so ein Bastard, der keine Ahnung hat, wie das eigentlich funktionieren sollte. Ja? Wie gesagt, diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich investiere auch in die neue Technologie oder ich kaufe als Ölmulti Patente an Elektroautos. Warum? Warum kaufe ich als Ölmulti Patente an Elektroautos? Das ist völlig unsinnig. Nee, wenn man die Eigentumsökonomie versteht, dann ist es äußerst sinnvoll. Denn diese homines economici, die gibt's. Das sind die juristischen Personen. Die AGs, die OHGs, GmbHs, das sind rationale Nutzenoptimierer. Die tauschen zwar auch nicht, sondern die wirtschaften, aber die sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, das profitabelste Investment zu machen. Und natürlich ihr Eigentum zu verteidigen, aber das geht nur, wenn man profitable Investments macht. Diese Dynamik ist also erzwungen, ein Stück weit, blockiert sich aber gleichzeitig und ist aber trotzdem erfolgreicher als alles, was wir sonst kennen. Das sehen wir jeden Tag. Dieser Innovationsdruck, der Schuldendruck, kommt aufgrund der Knappheit des Eigentums, aufgrund der Verteidigung des Eigentums. Ich muss innovativ sein, ich muss als Unternehmer mir was Neues einfallen lassen. Ich muss mich sozusagen spezialisieren, ich muss profitabel sein in irgendeinem Bereich. Ich muss mich auf, meine Nische konzentrieren. Ich weiß von immer weniger, weiß ich immer mehr, bis ich irgendwann von nichts mehr alles weiß und versuche eben weiter an diese Schuldendeckungsmittel zu kommen. Ich habe ein bisschen außer Acht gelassen, oder es ist einfach nur so beiläufig erwähnt, das Unternehmen muss sozusagen das profitable Investment machen, dem weniger profitablen vorziehen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ökonomen nennen es den Allokationsmechanismus. Also die juristische Person fragt sich, ich habe zwei Optionen, entweder Projekt A oder Projekt B. Und Projekt A ist profitabler als Projekt B. Dann muss ich, denn ich bin auf der Jagd nach Schuldendeckungsmitteln, dann muss ich Projekt A machen. Ich habe gar keine andere Möglichkeit. Die Frage ist, ist das, was dabei rauskommt bei dem Projekt, ist das das Beste? Naja, für die juristische Person schon. Aber vielleicht gibt es Aspekte, die gar nicht berücksichtigt sind in der Profitrechnung. Und ich glaube, die gibt's. Also zum Beispiel die Lebensgrundlage. Ich glaube, unser größter Netto-Schuldner ist die Natur. Und wir können von Glück sagen, dass sie noch nicht vollstreckt hat uns gegenüber. Aber früher oder später wird es der Natur, glaube ich, reichen, wenn wir uns weiter bei ihr verschulden. Wenn wir weiter die Natur nicht berücksichtigen in der Profitrechnung, nicht berücksichtigen in unserer Entscheidungsfindung, sondern wir nur auf der Jagd sind nach Schuldendeckungsmitteln, auf der Jagd sind nach Eigentum und auf der Jagd sind nach neuen, innovativen Geschäftsfeldern. Inwiefern sind die innovativ? Naja, indem sie wieder profitabel sind. Es geht nicht um die Innovation als solche. Da geht es nicht vordergründig, also einigen geht es bestimmt darum, tatsächliche Verbesserungen zu schaffen, aber sie werden die Zwangsläufigkeiten des Systems recht schnell begreifen und werden dann feststellen, ich muss also doch das profitable Investment machen. Ich muss das profitable Investment dem richtigen, und das ist jetzt die Frage, was ist der richtige Allokationsmechanismus, dem richtigen Investment vorziehen. Ich will noch eine Sache sagen bezüglich der Lösung, die uns aktuell angeboten wird. Denn das Monopoly-Spiel, das habt ihr bemerkt, da gibt es nur begrenztes Eigentum. Da gibt es, da ist relativ klar, dass es sich bei allem konzentriert und dann ist das Spiel vorbei. Unser Monopoly-Spiel ist dynamisch. Da verändern sich Werte, Eigentumswerte ändern sich. Es geht mal rauf, mal runter im Kurs. Ja. Eigentum heute sind die zukünftig erwarteten Profite, die ich mit dem Eigentum realisieren kann. Also eine Wohnung zum Beispiel ist eben so viel wert, wie ich zukünftig Einnahmen auf den heutigen Tag abgezinst, heißt dann Netto-Barwert, damit wieder niemand versteht, was es bedeutet, wert sind. Und nun ist die Lösung innerhalb dieses Systems ist Wachstum, mehr Eigentum, mehr Spielfelder. Das heißt, wenn ich in den USA anfange als Siedler, ich bin eine kleine Kolonie, ja, und im nächsten Jahr ist einfach verdoppelt, es sind plötzlich zwei, dann habe ich 100% Wachstum, ja, und das funktioniert wunderbar über die Jahre. Ich kann expandieren ohne Ende, ich kann in den Westen ziehen, mir Claims abstecken und so weiter, neues Eigentum erfinden, kein Problem, und ich kann wunderbar innovativ sein, es geht nach oben ohne Ende, weil ich immer wieder neues Eigentum finde, dem ich einen Wert zumessen kann, weil ich einen Profit draus machen kann. Die Frage ist, wie lange geht es? Michael hat vorhin gesagt, 1989 ist die Grenze geöffnet worden und plötzlich ging es wieder weiter im Kapitalismus, weil neue Schuldner da waren. Ja, genau, es war ein neues belastbares Eigentum stand zur Verfügung, beziehungsweise zum Teil hat man es nicht mal eingeführt gleich, das Eigentum, sondern hat die freie Marktwirtschaft eingeführt und es hat gar nicht so gut funktioniert, sondern erst über die Jahre. Ja, die Praktiker haben gesagt, die Banker, freie Marktwirtschaft, einfach nur freie bewegliche Preise. So funktioniert es nicht. Wir brauchen Sicherheiten, wir brauchen Eigentum. Und so hat sich das Stück für Stück dann durchgesetzt. Die Eigentumsökonomie ist also expansiv. Sie wird sich in alle Winkel, in alle Erdenwinkel fortpflanzen müssen, weil sie expandieren muss. Manchmal geht es auch, dieses Expandieren, dem einfach nur der Wert steigt. Man hofft und denkt, dass die Immobilien einfach weiter steigen würden. Man schaut nicht mehr, sind die Mieten adäquat, also passen die Profite dazu, sondern das wird weiter steigen und dann würden die gestiegenen Eigentumswerte werden wieder verwendet, um Kredit zu bekommen, indem man das Eigentum weiter belastet und dann dadurch steigen und so weiter. Und das sind diese Blasen, ja, die einfach nicht mehr zusammenpassen mit dem realistischen Profit, den ich erwarten kann. Ich habe mir vorgenommen, nur 30 Minuten zu reden. Damit möglichst viele Fragen gestellt werden können. Aber ich möchte, bevor ich jetzt euch bitte, Fragen zu stellen, noch ein Zitat von Thomas Jefferson vorlesen, was, glaube ich, gut zu euch, zu eurer Arbeit auch passt. Aber lasst mich vorher noch einen Satz sagen, weil ich das vorhin vielleicht ein bisschen übergangen habe. Ist es wahrscheinlich, dass die am besten untereinander vernetzten Unternehmer, Spekulanten, dass sich deren Wetten eher erfüllen und eher aufgehen, wenn sie sich gut vernetzen? Dass die gut vernetzten Unternehmer erfolgreicher sind, sich vielleicht gegenseitig Aufträge, wie auch immer, kooperieren, keiner muss nicht gut, nicht schlecht sein, aber ist es wahrscheinlich, dass sich vernetzte Unternehmer, dass deren Wetten eher aufgehen als die der Einzelkämpfer? Ich würde sagen, ja. Das heißt, die Vernetzung ist ein ganz zentraler Punkt in der Eigentumsökonomie. Und ich glaube, Gaetano Mosca hat mal gesagt, es ist die organisierte, und ich würde dazu fügen, informierte, vernetzte Minderheit, die eine unorganisierte, uninformierte, unvernetzte Mehrheit beherrscht. Wie ich finde, schlüssig, nicht unikausal, aber schlüssig ableitbar aus der Eigentumsökonomie. Und ich denke, dass das Internet das Potenzial hat, diese Dichotomie, dieses Zweigeteilte, diese Spaltung in herrschende Klasse, Oberschicht, wie auch immer, und Unterschicht, Uninformierte, zu bedrohen, aufzulösen. Dass wir vielleicht zu einer insgesamt informierten, organisierten, vernetzten Gesamtheit kommen. Das wäre vielleicht sogar insgesamt durchaus auch für die jetzige Elite oder herrschende Klasse interessant, weil es insgesamt vielleicht friedlicher zuginge, wer weiß. Weniger Konflikte da wären. Aber das Spiel wäre so langweilig. Die Frage ist, was wir wollen. Was wir wollen und warum und wie wir unsere Entscheidung treffen und wer dafür die Verantwortung trägt. Warum entscheiden wir uns, wie wir uns entscheiden? Ist es tatsächlich nur der Profit? Sind wir homines economici? Oder gibt es andere Dinge, die in unseren Entscheidungen eine Rolle spielen? Warum der Programmierer, der Open-Source-Programmierer, warum programmiert er für OpenOffice oder Linux? Ich glaube nicht, dass wir homines economici sind. Ich glaube, das ist eine Lüge. Oder ein einfach nur unzutreffendes Modell. Und bevor ich jetzt zu Jefferson komme, möchte ich noch eins sagen. Ich hoffe, dass ihr als Blogger, als alternative Medien, dass ihr nicht einfach zu einem neuen Monopoly-Spielfeld werdet, sondern dass jeder einzelne von euch die Größe, den Mut besitzt, auf das Gesamtsystem zu schauen und zu fragen, wollen wir denn das Gesamtsystem so, wie es ist, weiter? Und wenn nein, was ist dann zu tun? Hat es mit Eigenverantwortung zu tun? Hat es etwa mit mir selber zu tun? Bin ich vielleicht ein Stück weit selber verantwortlich für das, wie es heute? Nee, nee. Das wäre noch schön. Das ist auch unangenehm. Weißt du, wenn ich vielleicht teilweise das selber verursache, durch meine Handlung, durch meine Entscheidung, das wäre ja total ätzend. Ich hätte ja gar keinen Schuldigen mehr. Volker Pispers hat mal gesagt, wenn der Feind klar ist, hat der Tag Struktur. Ja, also entweder die Sowjets, die Russen sind schuld, ja, oder die Terroristen, oder die Blogger, oder die bösen Elitisten. Aber ich schmeiße jetzt nicht nach Tomaten mit mir. Ich glaube nicht, dass es eine Frage von Schuld ist, sondern es ist eine Frage von Verantwortung. Es ist eine Frage von, will ich dieses System verstehen? Will ich die Konsequenzen, die sich vielleicht aus einer möglichen Erkenntnis ergibt, möchte ich die wirklich ziehen? Und wie gesagt, meine Hoffnung ist, ich meine, mir ist klar, die Zwangsläufigkeiten in diesem Profitismus, wie ich das nenne, mir ist klar, dass man DVDs verkaufen muss. Ich profitiere auch am DVD-Verkauf. Das heißt, profitiere ich, kann sozusagen über die Runden kommen. Und wir sind alle innerhalb dieses Systems, Bill Hicks hat mal gesagt, wir sind alle Huren auf dem kapitalistischen Gangbang. Und es ist nur die Frage, wie weit man gehen möchte. Wie gesagt, ich hoffe, dass diese unabhängigen Medien, dass ihr nicht einfach nur ein neues Monopoly-Spielfeld seid, eine neue Nische seid, wo man Geld verdienen kann, sondern dass der Mut zu Konsequenz, der Mut zu Verantwortung, der Mut zu Freiheit, der Mut zu vernetztem Denken da ist, der Mut zur Vernetzung da ist, der Mut, die Separation aufzugeben, der Mut, die Illusion der Separation aufzugeben. Jefferson hat gesagt, I know of no safe repository of the absolute power of government than people. And if we think them not enlightened enough, the remedy is not to take the power from them, but to inform them by education. Ich hoffe sehr, dass wir alle ein Teil davon sind, diese nötige Information, die nötig ist, zu einer informierten, vernetzten, organisierten Gesamtheit zu kommen, die nicht mehr den Gewaltmonopolisten, den Machtmonopolisten braucht, um formalisierte Beziehungen durchzusetzen, weil wir zu informellen Beziehungen nicht mehr fähig sind. Wir kennen die Solidarität nicht mehr. Ich kenne meinen Nachbarn nicht, Alter. Ich glaube, der ist schwarz oder weiß oder gelb oder grün oder er ist vielleicht sogar anders als ich. Dass wir das nicht mehr brauchen. Und ich hoffe, dass auf diesem Weg dahin, dass wir diese Rolle, die wir spielen können, die dieses Internet spielen kann, dass wir diese Rolle annehmen, erkennen und dass wir das umsetzen. Und ich habe da vollstes Vertrauen zu euch. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.